Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Sinn ist zentral für unser Wohlbefinden, aber auch für unsere Gesellschaft. Und da zeigt die Forschung, dass wir unsere Wahrnehmung verändern können durch andere Erfahrungen, die wir machen, und da ein positiver Kreislauf entsteht. Aber interessant war, eindeutig waren die Ergebnisse hinsichtlich dessen, was zu mehr Lebenszufriedenheit führt. Das war das Eingebundensein, der Kontakt zur Familie und das Ausüben eines Ehrenamts.
Hallo und herzlich willkommen. Sie haben den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut eingeschaltet. Heute überraschen wir Sie wieder mit einer Sonderfolge. Diese ist entstanden im Rahmen des Projektes Sinnerzählungen in den Wissenschaften. Hier geht es darum zu schauen, welche Sinnzuschreibung, welche Sinnzusammenhänge, welchen Sinn kann Wissenschaft finden und für Gesellschaft entfalten. Und jetzt gerade sitzt mir gegenüber Professor Dr. Eva Lermer von der Technischen Hochschule Augsburg. Und ich freue mich ganz besonders, jetzt eine Psychologin mir gegenüber sitzen zu haben.
Hallo, grüß Sie.
Frau Lermer, Sie haben sich in Ihrem Talk darauf vorbereitet. Bei den Psychologen ist der Sinn vielleicht, oder dass man bei einem Projekt Frau, Mann, Frau bei einem Projekt mitmacht, wo es um Sinn, Zusammenhänge, Sinnzuschreibung geht, gar nicht so weit entfernt. Aber was reizt Sie denn gerade hier, sich mit den Kolleginnen auszutauschen?
Sinn finde ich ein großartiges Thema und ich finde, Sinn ist absolut interdisziplinär. Sinn ist zentral für unser Wohlbefinden, aber auch für unsere Gesellschaft.
Wenn Sie jetzt solche Begriffe verwenden wie Wohlbefinden und Gesellschaft, gibt's was, was Sie im Moment aus Ihrer Forscherperspektive ganz stark bewegt?
In jedem Fall. Wir haben ja allgemein gern die Tendenz dazu, dass uns das Negative mehr auffällt als das Positive. Und da kann gerade Sinn helfen, dass wir ein bisschen mehr auf die positive Seite schauen. Wenn wir festhalten, wo denn überall für uns Sinn drin steckt, oder uns auch mehr bewusst machen, wo wir gerne vielleicht auch unsere Arbeit ein bisschen sinnstiftender gestalten können, kann das unsere Perspektive verändern.
Wie sind Sie denn selbst zu Ihrem Thema gekommen? Gibt es einen Denker, eine Person, eine Persönlichkeit, die Ihnen vielleicht so nahe gekommen ist, dass sie inspiriert hat, auch dieses Fach und diese Fachausrichtung in der Forschung für sich zu wählen?
Absolut. Das sind mehrere, aber ganz stark geprägt hat mich mein Doktorvater, wo ich das Glück hatte. Vorab habe ich ja Soziologie studiert und habe dort mit den Psychologen zusammen das Grundstudium gehabt und bei Dieter Frey Sozialpsychologie gehört und war dann ganz angetan. Und so fing es eigentlich schon an.
Da reinzugehen. Ja, Dieter Frey ist bei uns im wissenschaftlichen Beirat am Roman-Herzog-Institut und auch mit ihm gibt es eine Podcast-Folge für alle, die da mal reinhören wollen, sei auch diese gern empfohlen. Aber zurück zu Ihnen, Frau Lermer. Heute geht es darum, einen Talk zu halten, so ganz anders als im Vorlesungssaal oder im Seminar. War Ihnen das fremd, so mal ganz anders einen Vortrag vorzubereiten, oder ist es in der Psychologie sowieso so, dass dieser klassische große Vortragssaal mit 200 Zuhörern sich gar nicht entfaltet? Ich habe da leider keine Ahnung und kein Bild im Kopf.
Also ich hoffe, dass es mir gelingt, aber wir haben in der Psychologie an sich ganz gute Vorbilder, wie zum Beispiel Karl Popper, der da sagt, wenn es nicht einfach und klar sagen kann, der möge bitte schweigen und weiterarbeiten, so lange, bis er es kann. Und das versuchen wir, das nehmen wir als Anspruch und hoffentlich gelingt's.
Ja, super. Ihre ganzen Kolleginnen, die heute bei mir hier sind, haben auch einen Song aus dem Soundtrack ihres Lebens für unsere Playlist beigesteuert. Welchen darf ich denn für Sie notieren?
Ja, vielen Dank, das wäre Beautiful Day von U2.
Und jetzt wünsche ich Ihnen allen beim Vortrag bzw. RHI-Talk von Eva Lermer mit dem Titel Sinn statt Suche, warum Glück kein Ziel, sondern eher eine Folge ist, ganz viel Spaß beim Zuhören und Ihnen viel Spaß bei Ihrem Auftritt, Frau Lermer.
Vielen Dank Ihnen. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Party. Die Stimmung ist gut, es läuft Musik, viele Menschen unterhalten sich und auch Sie sind eingebunden in ein Gespräch und es gelingt Ihnen erstaunlich gut, dem Gespräch zu folgen, obwohl es doch recht laut ist. Und dann auf einmal sagen Sie, ah, Entschuldigung, ich muss ganz kurz aufmerken, da ist gerade mein Name gefallen. Dieses Beispiel zeigt recht eindrücklich, zu welcher Leistung unser Gehirn fähig ist. Es hat die ganze Zeit die Umwelt gescannt und erst dann Bescheid gegeben, als ein für uns relevanter Hinweisreiz kam. Unser Name. Da haben wir gelernt, dass es sinnvoll für uns, darauf zu reagieren. Wir haben gelernt, auf was wir achten, was sinnvoll ist und sind dem aber nicht vollkommen ausgeliefert. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Der bekannte Soziologe Niklas Luhmann sagt, wir schauen mit einer Sinnbrille auf die Welt. Wir nehmen Informationen wahr, weil die Welt ist wie Rauschen, ganz viel Informationen. Wir müssen entscheiden, was davon hat für uns Bedeutung, was nehmen wir wahr. Und das machen wir, indem wir unsere Sinnbrille aufsetzen. Und da schließt die Psychologie an mit der Hypothesentheorie der Wahrnehmung. Und sie sagt, wir schauen auf die Welt mit den Erwartungen, die wir haben. Also wir haben Hypothesen, mit denen wir in die Welt schauen. Und dementsprechend ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wir hypothesenbestätigende Informationen eher wahrnehmen. Oder das, was wir gerade salient haben, was wir gerade aktiv am Schirm haben, sehen wir auch eher. Ein kleines Beispiel. Sie kennen es vielleicht, Sie tragen sich mit dem Gedanken, ein neues Auto zu kaufen. Vielleicht ist die Familie gewachsen und Sie wollen einen Kleinbus erwerben und beschäftigen sich zum ersten Mal mit der Thematik Kleinbus. Und auf einmal stellen Sie fest, hui, die ganze Stadt ist ja voller Kleinbusse. Wo kommen die denn alle her? Wie blind war ich denn bislang? Die waren schon die ganze Zeit da, sie waren nicht blind. Es hatte nur keine Bedeutung für sie, es war nicht relevant. Ein anderes Beispiel, zwei Personen schauen auf die vermeintlich objektiv gleiche Realität, die eine mit einer eher pessimistischen Brille und ist offen für eher, es wird schon nicht gut gehen, ja, dann wird sie das auch sehen, es ist tatsächlich auch viel Negatives da. Die andere aber hat sich zum Ziel gesetzt, nein, ich möchte diesem Kreislauf nicht so ausgeliefert sein, ich möchte bewusst darauf Acht geben, ob es mir nicht gelingt, die Kleinigkeiten zu sehen, die positiv sind, auch für Selbstverständliches dankbar zu sein. Und da zeigt die Forschung, aber auch unsere regelmäßigen Studienprojekte, dass das möglich ist. Dass wir unsere Wahrnehmung verändern können durch andere Erfahrungen, die wir machen und da ein positiver Kreislauf entsteht. Wir haben hier zum Beispiel die Erfahrung ganz oft bei den Studierenden, die werden dann gebeten, über mehrere Wochen ein kleines Projekt selbst auszuprobieren und hier vielleicht ein Videotagebuch zu führen. Und regelmäßig zeigt sich als Feedback, nach etwa 10 Tagen berichten die Studierenden, dass, wenn sie zum Beispiel abends ein Dankbarkeitstagebuch führen und das per Video festhalten, dass es ihnen viel leichter fällt, die Dinge zu sehen, die vielen Kleinigkeiten, für die sie dankbar sind, was da doch alles Positives ist. Und ein zweiter Effekt stellt sich ein. Sie berichten ab etwa 10 Tagen, was das mit ihrem Gemüt macht. Ihre Stimmung steigt. Jetzt könnte man sagen, gut, dann ist das jetzt der Heilige Gral. Wir müssen einfach nur schauen, dass uns besser geht. So leicht ist es leider nicht. Aber eine Antwort, die dazu beitragen kann, wie wir glücklich werden, stammt vom bekannten Neurologen und Psychiater Viktor Frankl. Er sagt, der Mensch, je mehr er das Glücklichsein zum Ziel macht, umso weniger ist er fähig, es zu erreichen. Je mehr es uns um die Lust geht, umso mehr vergeht sie einem auch schon. Mein Vater hatte Anfang der 1980er Jahre die Gelegenheit, Viktor Frankl in seiner Wiener Wohnung zu besuchen und zu interviewen. Und hier entstand auch dieses Selbstporträt von Viktor Frankl, das er malte, während er das Interview mit ihm führte. Mein Vater fragte ihn, was macht den Menschen glücklich? Und da antwortete Frankl, genau das Glücklichwerden wollen steht dem Glücklichwerden im Weg. Der Mensch strebt danach, einen Grund zu haben zum Glücklichsein. Zum Beispiel, wenn man aufgeht in einer Aufgabe oder in der Liebe zu einem Menschen. Also es braucht also etwas. Und nicht der Glück als Selbstzweck. Es ist also mehr Nebenwirkung. Er hat hier auch die Analogie verwendet, die Funktion des Auges. Das gesunde Auge hat eine Funktion, es sieht. Sobald es aber beginnt, sich selbst zu sehen, ist es gestört. Diese Aussagen bestätigen heute Studienergebnisse. Also wir finden ganz viel in der Psychologie Studienergebnisse, dass wir, wenn wir eine Aufgabe haben, die für uns sinnvoll ist, wenn etwas sinngebend ist, dann steigert es unser Wohlbefinden. Ich selbst habe mich ganz zu Anfang meines Studiums schon für diese Thematik interessiert und besonders aber, als ich einen Artikel gelesen hatte, da ging es um Einsamkeit im Alter. Hier wurde eine ältere Dame interviewt, sie lebte in einem Altersheim und sie berichtete davon, dass sie manchmal so einsam ist, dass sie angefangen hat, mit ihren Bildern zu sprechen. Dieser Artikel hat mich sehr bewegt. Und dann dachte ich an die vielen Seniorenstudierenden, die mir so oft an der LMU begegneten. Und immer wenn ich sie sah, dann dachte ich mir, die kommen mir eigentlich ganz glücklich und zufrieden vor. Ist denn vielleicht Weiterbildung im Alter eine Glücksquelle, dachte ich mir. Das hat mich interessiert und ich begann hier zu forschen und befragte Hunderte von Senioren. Überall, wo ich sie fand, jeder bekam einen Fragebogen. Und interessant war, ganz eindeutig waren die Ergebnisse leider hinsichtlich der Weiterbildung nicht. Aber interessant war, eindeutig waren die Ergebnisse hinsichtlich dessen, was zu mehr Lebenszufriedenheit führt. Das war das Eingebundensein, der Kontakt zur Familie und eine ganz zentrale Variable, die sehr stark war, das war das Ausüben eines Ehrenamts. Und das ist das Interessante. Genau diese Variablen, wie etwa das Ausüben eines Ehrenamts, also eine Glücksquelle, ist das Erste, was wir abschneiden, wenn wir in der Arbeit im Stress sind. Es kommt ja doch öfters mal vor, dass die Arbeit uns stresst. Und dann sind es genau diese Quellen, bei denen wir sozusagen Abstriche machen. Wir sagen das Abendessen mit der besten Freundin ab und sagen, hallo beste Freundin, können wir das nochmal verschieben? Bei mir ist gerade so viel los. Ja klar, verstehe ich, machen wir. Die morgendliche Joggingroutine wird vielleicht gestrichen, weil die Stunde kann man jetzt gut fürs Projekt nutzen. Aber genau das wären die Quellen, wo wir aus Kraft ziehen, um wieder genau resilienter zu sein. Der Urgroßvater der New Work-Bewegung, Fridtjof Bergmann, hat das Zitat gesagt, für die meisten Menschen ist Arbeit wie eine leichte Erkältung, bis Freitag hält man es noch aus. Und Sätze wie diese lassen sich tatsächlich auch durch empirische Daten belegen und hier zeigt eine Studie von Adam Kramer, das finde ich sehr griffig, er hat Millionen von Status-Updates auf Facebook untersucht und hat mal geschaut, wie wir Wochentage konnotieren. Was würden Sie schätzen, welcher Wochentag ist denn der glücklichste? Und welcher der unglücklichste? Ich löse es direkt auf. Wir sehen hier ziemlich eindeutig eine Verteilung von Arbeitswoche eher negativ und hin zum Wochenende eher positiv. Ich würde mal behaupten, mit einer anderen Sinnbrille könnte man da nochmal dran arbeiten. Ist dem wirklich so? Das lasse ich jetzt dahingestellt. Denn ich komme wieder zu dem Punkt, dass wir ziemlich viel in der Hand haben. Wir haben es in der Hand, mit welcher Brille wir auf die Welt schauen. Und wir haben ziemlich viel in der Hand, welchen Aufgaben wir uns hingeben und welchen Sinn wir diesen Aufgaben zuschreiben. Und vielleicht ist jetzt schon etwas anders. Und vielleicht sehen Sie morgen ein Lächeln mehr, weil Sie jetzt schon eine andere Brille aufhaben. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!